Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freisprech. Mein Name ist Antje Nicola Mönning, ich bin Schauspielerin und Produzentin beim WTP-Kollektiv und Autorin des Buches Nicht normal ist ganz normal. Und im Zuge all dieser Tätigkeiten habe ich mich in den vergangenen Jahren schon sehr stark mit dem Thema Kunstfreiheit und Zensur beschäftigt, weil Zensur ja oft auch schon im Kopf beginnt. Und deswegen wird es in der heutigen Podcast-Folge auch um das Thema Zensur gehen und Kunstfreiheit natürlich. Wie ihr hört, ist meine Stimme schon ein wenig angeschlagen. Das liegt daran, dass ich die vergangenen 4 Tage mit unserem Film Überall gibt es ein Hausen auf Kinotour war und schon in verschiedene Städte zu Publikumsgesprächen gereist bin. Aber zum Glück muss ich ja heute Abend nicht nur alleine reden, sondern habe mir jemanden eingeladen, einen sehr prominenten Gast, und zwar Michael Schleicher, Feuilleton-Chef des Münchner Merkur und Leiter der Kultur- und Medienredaktion von TZ und Münchner Merkur. Außerdem Autor des Buches München lesen und lesen lassen und Herausgeber von Boxing Cuba mit einem eigenen Textbeitrag über die Geschichte des Boxens. Das ist auch sehr interessant. Beide Bücher kann ich nur empfehlen und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Michael. Also herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin, Antje. Bei einem dieser Publikumsgespräche zu Überall gibt es ein Hausen war ich ja dabei und schön, dass wir uns heute wiedersehen.
Ja, freut mich auch sehr. Und wir haben ja auch ein total spannendes Thema für alle, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben, warum dieses Thema in den vergangenen Jahren eigentlich so wichtig geworden ist. Gebe ich nochmal eine ganz kurze Einleitung. Wir haben ja dieses Jahr leider ein trauriges Jubiläum gehabt. Im Januar hat sich zum 10. Mal der islamistisch motivierte Terroranschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo gejährt. Auch Salman Rushdie überlebte in der Zwischenzeit nur knapp einen Mordanschlag. Und insofern ist das alles ein Thema, wo es ja einen Angriff auf die Kunstfreiheit gegeben hat. Wer aber jetzt denkt, das alles ist nur ein Problem des radikalen Islamismus, liegt auch falsch, denn in den vergangenen Jahren gab es ja zum Beispiel auch in Schweden öffentliche Koranverbrennungen oder, was jetzt ganz aktuell ist, in den USA gibt es seit einigen Jahren eine Tendenz von radikalen Evangelikalen und von christlich-konservativen Gruppierungen, ganze Bücher aus den Schulbibliotheken zu verbannen. Das waren allein im Jahr 2023 tatsächlich mehr als 4000 Bücher. Und zwar Bücher, die zum Inhalt hatten, entweder etwas über queere Menschen oder eben auch das Thema Rassismus, aber auch zum Beispiel das Buch, das Tagebuch der Anne Frank. So, und da wir ja jetzt in Deutschland auch in den letzten Jahren vermehrt zu hören bekommen haben, es gibt Cancel Culture oder zumindest wird das immer wieder von verschiedenen Gruppierungen ins Wort gebracht, würde ich von dir einfach gerne wissen, wie steht's denn aktuell bei uns eigentlich um die Kunstfreiheit und Kulturfreiheit? Was denkst du?
Wow, was für eine Frage zum Einstieg. Wahnsinn. Lass mich vielleicht kurz nochmal auf diese Bücher in den USA zurückgeben, weil da gab es ein Beispiel, das mich sehr betroffen gemacht hat. Julianne Moore, die Hollywood-Schauspielerin, hat ein Kinderbuch geschrieben vor ein paar Jahren über ein 7-jähriges Mädchen, das Sommersprossen hat, also durchaus autobiografisch geprägt und das sich nicht akzeptiert fühlt aufgrund dessen. Und jetzt gibt es eben diese Richtlinie, dass in allen Schulen, die dem US-Verteidigungsministerium unterstehen, dieses Buch zunächst mal aus den Bibliotheken genommen wird, ein Kinderbuch, ein Bilderbuch, um zu überprüfen, ob es inhaltlich noch zum Konzept der Trump-Regierung passt. Also wenn man sich so ein Beispiel vor Augen führt, die anderen hast du genannt, dann muss man eigentlich sagen, es steht derzeit in der westlichen Welt nicht gut um die Kunstfreiheit. Andererseits, wir hier in Deutschland sind da, glaube ich, momentan noch in einem sehr, sehr, wie soll ich sagen, in einer sehr angenehmen Position, wenn du so willst, ne? Damit mich keiner falsch versteht von deinen Hörerinnen und Hörern. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich Gedanken macht, was könnte einen anderen verletzen, was ist angemessen, ne? Also eine gewisse Empathie im Umgang miteinander gehört auch in die Kunst, ja, dass man sich all dessen bewusst macht, was eine Aussage, ob sie jetzt künstlerisch getätigt wird oder nicht, auslösen kann. Aber grundsätzlich muss die Kunst frei sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und meine Sorge ist, dass all diese Tendenzen, die wir jetzt auch ja in den USA erleben, dass die dazu führen, dass immer mehr Künstlerinnen und Künstler mit so einer Schere im Kopf arbeiten. Und das fände ich eine fatale Entwicklung. Wir dürfen uns, glaube ich, die Räume nicht von selbst eng machen.
Ja, das ist die Befürchtung, die ich selber auch habe, dass die Zensur eben bei uns selber schon anfängt, dass wir anfangen, uns selbst zu beschränken, uns schon vorher überlegen, was können wir überhaupt noch machen? Kriegen wir dafür nicht einen Shitstorm oder was auch immer? Oder gibt's nicht von anderer Seite aus da tatsächlich Morddrohungen? Das ist einer Künstlerin passiert, die eine Ausstellung über Kannibalismus gemacht hat in Osnabrück, war das, glaube ich, in der Kunsthalle Osnabrück, genau. Und nachdem ein Lokalpolitiker zum Boykott dieser Ausstellung aufgerufen hat, hat sie tatsächlich Morddrohungen erhalten. Und ich habe die Befürchtung ein wenig, dass das eben in anderen Bereichen auch so ist. Du hast mir mal von einem Beispiel erzählt, wo eine Künstlerin eben auch sich selbst da schon zensiert hat, quasi, oder etwas von ihrer Webseite
nehmen musste. Ja, also ich bin natürlich beruflich mit vielen Künstlerinnen und Künstlern im Kontakt und da kriegt man natürlich auch die ein oder andere Geschichte dann mit. Und das Beispiel, auf das du anspielst, ist eine Malerin, eine Illustratorin, Zeichnerin, die eben auch erotische Bilder gemalt hat. Und die hat sie auf ihrer Website eben präsentiert. Und ich war da neulich aus einem anderen Grund zufällig, um was zu recherchieren und sehe, diese komplette erotische Art ist quasi verschwunden und dachte so, toll für sie, alles verkauft. Und da habe ich nachgefragt, sag so, hast du alles verkauft? Und da sagt sie, nee, sie hat es rausgenommen, weil die Kommentare, die sie vor allem von Männern erhalten hat, seien so unmöglich, dass sie sich dessen nicht aussetzen will. Und da denke ich so, okay, wir haben Zensurversuche von staatlicher Seite, wir haben Zensurversuche von religiöser Seite, du hast es angesprochen, das gibt's alles auf der Welt, aber es gibt natürlich auch diesen Punkt, dass wir Menschen uns offenbar, sag ich mal, nicht so verhalten, wie wir uns verhalten sollten mit Menschen gegenüber. Mhm. Ich will dir ein Beispiel nennen, arbeite ja auch viel als Theaterkritiker. Und wenn ich an der Journalistenschule angehende Kulturjournalisten unterrichte, ja, dann sage ich immer, wenn ihr was schlecht findet, müsst ihr das kritisieren, ja. Aber ihr müsst es auch deutlich benennen. Ihr müsst eurem Leser, eurer Leserin klar machen, warum was schlecht war. Aber ihr müsst es immer in einem Tonfall machen, dass ihr es dem anderen, dem Künstler, der Künstlerin, der Schauspielerin, dem Regisseur auch ins Gesicht sagen könnt.
Das finde ich einen sehr guten Ansatz, weil was ja oft passiert, gerade im Internet, ist ja durch das Anonymisierte, ne, dass die Menschen da völlig enthemmt sind und auch wirklich sich so stark im Tonfall vergreifen, dass du denkst, ja, würdet ihr das wirklich noch Menschen so sagen, wenn ihr euch jetzt gegenüber sitzt oder würdet ihr mir auch solche Kommentare sagen? Gerade sexistische Kommentare bekomme
Kennst
ich ja auch.
Kennst du wahrscheinlich genau. Aus deiner Arbeit.
Ja, auch, ja, und wo ich mir dann auch denke, also was führt dazu, dass Menschen auf einmal denken, sie sind befreit von allen Anstandsregeln irgendwie?
Das Internet hat sehr zur Verbreitung von Bullshit beigetragen. Ja. Das macht die Sache nicht einfacher, ja.
Eigentlich ist es ja ein sehr demokratischer Prozess, also gerade die sozialen Medien. Ich habe jetzt heute was sehr Schönes gehört, dass man das eigentlich gesellschaftliche Medien nennen sollte, weil sozial sind sie natürlich nicht, aber haben ja den Vorteil, dass viele Menschen jetzt ihre Meinung äußern können oder auch gehört werden, die sonst eigentlich nicht gehört werden. Aber es führt halt dazu leider auch, dass sehr viele sich dann, was früher in Stammtischgesprächen passiert ist, irgendwie da zusammenraufen und dann wirklich zu sehr, sehr starken Gruppierungen werden, die eine Künstlerin oder einen Künstler komplett vernichten können. Ne? Also auch oder auch eine Inszenierung oder so. Ich weiß nicht, wie oft das zum Beispiel schon passiert ist. Schreibst ja oft über Theaterinszenierungen. Gab es das schon mal, dass es zum Beispiel im Theater auch eine Inszenierung gab, die dann aus irgendwelchen Gründen, weil es einen Shitstorm gab oder wie auch immer, abgesetzt wurde oder wo danach irgendwas verändert wurde? Hast du sowas schon mal erlebt?
Nein, das habe ich noch nicht erlebt. Also ich weiß von Inszenierungen, die nie zur Premiere kamen, weil die Beteiligten sie für nicht gut genug gehalten haben, aber nicht aus Gründen eines Shitstorms oder ähnliches. Nee, das nicht.
Okay, ich habe das einmal gehört von einem Regisseur, den ich kenne, der hat an einer Oper inszeniert. Und das war eine Inszenierung, wo es auch eben nackte Körper gab und es gab aber auch Fleisch und Blut sozusagen auf der Bühne. Und da sind tatsächlich einige Menschen reihenweise von einem Arzt behandelt wurden. Es gab eine Premiere, aber danach wurde die Aufführung in der Form abgesetzt, weil man das dem Publikum nicht mehr zumuten wollte. Das war eine sehr spannende Diskussion, die sich danach entspann.
Ich hatte mal tatsächlich eine Leserin, das war nach der Premiere einer, ich glaube, Orestie, also irgendeines dieser sehr alten, sehr blutigen Stücke. Und die waren auch sehr blutig inszeniert. Und natürlich war bei der Premierenkritik dann ein entsprechendes Foto mit Blut zu sehen. Und dann meldete sich eine Leserin bei mir und meinte, wie sie das ihren Kindern erzählen sollte oder erklären sollte, die das so ein Bild sehen. Und da denke ich so, Mai, also das, glaube ich, ist die Aufgabe der Eltern, sowas dann so aufzubereiten, dass ein solches Bild eben nicht schockiert. Im Gegenteil, ich muss das doch eigentlich auch zeigen, damit diejenigen, die sich davor ekeln oder die es nicht sehen wollen, dann wissen, dass sie da besser nicht reingehen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns den Politikteil einer Zeitung anschauen oder die Nachrichten, ne, da gibt es genug grausame Bilder. Ein bisschen Theaterblut bei der OSD kann da nicht schaden.
Ja, das denke ich mir auch oft, weil wir werden ja den ganzen Tag mit Bildern konfrontiert, gerade im Bereich der Berichterstattung, wo es um Krieg und um Leiden geht und auch um Leichen, die irgendwo wegtransportiert werden oder so. Da ist es schon sehr verwunderlich, dass das alles jeden Tag und zu jeder Uhrzeit gezeigt werden kann, aber bestimmte andere Bereiche eben nicht. Zum Beispiel im Bereich der Nacktheit ist ja auch ein Thema von mir, wobei ich das auch verstehe. Was ich immer sehr lustig finde in dem Bereich, sind dann die Triggerwarnungen, die es vor bestimmten Fernsehserien oder, ja, also es ist ja bei Netflix oder bei Amazon zum Beispiel gang und gäbe, eine Triggerwarnung vor einen Film oder vor eine Serie zu setzen. Meistens ist es dann Nacktheit, Gewalt, Rauchen.
Drogenmissbrauch. Und je mehr Triggerwarnungen, desto sehenswerter. Immer. Unbedingt einschalten, ja. Nein, wobei auch da gibt es ja inzwischen eine Gegenbewegung. Also gerade die von dir angesprochenen Streaming-Anbieter gehen ja jetzt in den USA zumindest dazu über, diese Triggerwarnungen wegzulassen. Auch natürlich mit Hinblick auf die Trump-Regierung, die ja das für woken Quatsch hält. Ich glaube tatsächlich, dass es nur eine Triggerwarnung gibt, die wirklich, wirklich sinnvoll ist. Das ist Stroboskoplicht im Theater, weil das für Epileptiker wirklich ein Problem sein kann. Und die müssen einfach vorher wissen, ob es auf einer Bühne Stroboskoplicht zum Einsatz kommt. So. Ich habe einmal in Salzburg, das nur als eine wunderbare, das ist die schrägste Triggerwarnung, die ich jemals erlebt habe. Das war eine Ödipus-Inszenierung, glaube ich, mit Klaus-Maria Brandauer. Da wurden riesen Warntafeln am Einlass aufgebaut. Achtung, nach circa 90 Minuten ist ein sehr lauter Knall zu hören und dann wurde Gehörschutz in Zellophan verteilt. Was hatte das zur Folge? Das hatte zur Folge, dass etwa ab einer Stunde die Leute total unruhig wurden, ständig auf die Uhr geschaut haben, angefangen haben, diese Oropax auszunesteln und diese Konzentration im Theatersaal völlig weg war. Dachte ich so, Leute, macht's einfach ein bisschen leiser, den Knall, und schreibt nichts hin, werden wir schon überleben. Ja, also Triggerwarnung. Ich sehe es zwiespältig.
Ich finde es albern mit Rauchen, Nacktheit und auch Gewalt in dem Sinne, dass wenn ich mich jetzt über einen Film informiere oder den vorher schaue, sehe ich auch schon, um welches Thema es geht. Ich finde es sinnvoll tatsächlich bei sexuellem Missbrauch, weil das manche Menschen retraumatisieren
kann.
Bin
ich bei dir, ja.
Da würde ich sagen, da macht es wirklich Sinn. Da finde ich es auch gut, wenn das vorher klar gemacht wird, weil das für manche so schwierig zu ertragen ist, dass ich glaube, in dem Fall können wir das alle nachvollziehen. Aber ich muss dann auch immer lachen, wenn ich diese ganzen Triggerwarnungen lese und denke mir so, ja, das macht einen Film tatsächlich auch für mich ein bisschen spannender, weil wenn ich jetzt sehe, da kommt irgendwas vor, wenn die gerade vor Nacktheit oder Sexualität oder Rauchen waren, dann denke ich mir, okay, das ist vielleicht noch ein unterhaltsamer Film oder wie auch immer.
Ja, vor allem
glatt gebügelt.
Wie du vorhin gesagt hast, ne, wir wollen doch, dass Kunst, ich weiß, du machst ja auch Filme wir wollen doch, dass Kunst auf unsere Gegenwart reagiert. Und zu unserer Gegenwart gehört eben sehr, sehr viel und auch sehr, sehr viel das, was nicht schön ist. Und deswegen muss die Kunst und soll die Kunst das in irgendeiner Form verarbeiten können und dürfen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass der Künstler über die Zeit reflektiert, in der er lebt.
Ja, finde ich auch. Also bin ich total bei dir. Deswegen finde ich es auch immer so ein bisschen schwierig, weil wir haben natürlich jetzt die Tendenzen. Ich habe mir mal das Wahlprogramm einer bestimmten Partei durchgelesen. Da gab es dann so, wir sind ja auch im Bereich der Filmförderung natürlich immer interessiert, wie geht's jetzt weiter? Wobei wir ja zum Beispiel keine Filmförderung nehmen, aber das ist halt ein großes Thema in der Filmbranche. Aber da soll das dann mehr in Richtung Förderung von Heimatfilmen gehen. Aber was macht die Kunst, wenn nicht auch irgendwie auf das aufmerksam machen? Ja, was es an gesellschaftlichen Diskussionen gerade gibt. Also wir befinden uns nun mal nicht in einer heilen, schönen Weltblase. Was nicht heißt, dass wir immer nur alles schrecklich darstellen müssen. Aber wenn man all das ausblendet, was einfach zum Alltag dazugehört, dann finde ich es auch schwierig, die Menschen auf die Realität vorzubereiten. Also gerade wenn ich jetzt an jüngere Menschen denke, dann frage ich mich ja auch immer, okay, wenn die jetzt von allem, vor allem geschützt werden, wenn man also sagt, es gibt es alles gar nicht, es gibt keinen Rassismus, es gibt dieses und jenes nicht. In was für eine Welt kommen sie dann, wenn sie erwachsen sind und in der Realität klarkommen müssen? Das ist so das, was ich mich immer frage.
Und wenn ich das ergänzen darf, also die Kunstfreiheit steht bei uns im Grundgesetz und das ist ein ganz, ganz hohes Gut und die steht dann nicht aus Zufall drin oder weil die Mütter und Väter des Grundgesetzes gerade irgendwie gute Laune hatte. Die steht da drin, weil es eben 33 bis 45 eine staatlich gelenkte Kunst gab und deswegen ist das so wichtig und deswegen werde ich immer, immer, immer dafür kämpfen, dass diese Kunstfreiheit auch gelebt werden kann. Und auch wenn da Sachen passieren, die mir nicht gefallen, ja.
Ja, klar, die müssen ja nicht mit der eigenen Meinung übereinstimmen. Also es gibt genug Sachen, die ich auch nicht toll finde. Aber ich finde, dass es wichtig ist, diese zu zeigen. Und dass es auch zu unserer Demokratie dazugehört, dass es sogar ein ganz elementarer Bestandteil ist, weil sonst kommen wir in keinen Diskurs mehr. Also um nochmal bei diesem Begriff Cancel Culture anzufangen, frage ich mich manchmal, ist das nicht nur eine Ausrede, um nicht in eine Diskussion zu gehen? Wenn Menschen diesen Begriff verwenden und sagen, oh, jetzt wurde wieder gecancelt, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, worum ging es eigentlich gerade dabei und darüber halt auch eine Diskussion anzustoßen.
Genau, und nur in der Diskussion kann eine Gesellschaft oder kann ein Gespräch sich entwickeln und kann man auch irgendwie weiterkommen, können neue Erkenntnisse entstehen. Was meine Sorge auch so ein bisschen ist, gerade auch bestärkt durch Internet, durch die sozialen Netzwerke. Du hast vorhin die satanischen Verse und Salman Rushdie angesprochen. Die Fatwa ist jetzt auch wirklich schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, die wenigsten haben dieses Buch wirklich gelesen, die ihn dafür verurteilen. Die wenigsten haben sich mit diesem Roman auseinandergesetzt. Und das ärgert mich. Ich denke so, lest doch erstmal nach und schaut, was da steht. Und dann könnt ihr euch drüber Gedanken machen, ob euch das gefällt, was der Autor damit sagen will und so weiter und so weiter. Aber einfach dieses Übernehmen und Weiterposaunen, das ärgert mich wahnsinnig, weil dafür ist mir auch die Literatur, ist mir die Kunst viel zu wichtig. Und dann, da werde ich zornig. Da werde ich wirklich zornig. Weil wenn man die satanischen Verse liest, dann lese ich da ein sehr, sehr menschliches, sehr mitfühlendes und sehr subtil gezeichnetes Porträt des Propheten.
Und das ist
und nur jemanden mit dem Tod zu bedrohen, weil er ein Buch geschrieben hat, das irgendjemand nicht gefällt. Also Leute, das.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also nur, man kann ja auch über den Inhalt sogar diskutieren und sagen, das passt nicht zu meinem Weltbild, aber deswegen jemanden mit dem Tod zu bedrohen, das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Und das Problem ist halt, wenn man jetzt anfängt, und so wie das in den USA eben passiert, bestimmte Bücher zu verbieten. Oder bestimmte Worte, also wir haben uns ja schon vorher ein bisschen zusammengesetzt, das hast du mir erzählt und das habe ich gar nicht mitbekommen, vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen.
Die Trump-Administration hat eine Liste von Worten herausgegeben, die man jetzt in offiziellen Regierungsdokumenten am besten vermeiden sollte. Und dazu gehören Worte wie Sexualität, Gender, Frauen, Klimakrise und so weiter. Das sind alles keine Gesetze, das sind keine Regeln, aber das macht, das meinte ich vorhin mit, das macht die Räume eng, das macht die Denkräume eng und das finde ich sehr, sehr gefährlich. Diese Bücher, die werden ja auch nicht verboten, ne? Das Julian Moore Buch ist nicht verboten. Es ist aber mal zur Überprüfung aus dem Regal genommen und das ist schon ein erster Schritt, um Künstlerinnen und Künstler in meinen Augen einzuschüchtern und das geht nicht.
Ja, und das sind ja genau diese Bücher, die jetzt aus den Schulbibliotheken verbannt wurden, die werden dort tatsächlich auch unter Androhung von Strafe verboten in diesen Bibliotheken. Woraufhin es dann zum Glück eine Gegenbewegung gibt inzwischen schon, dass es auch Buchhändlerinnen und Buchhändler gibt, die genau diese Bücher ausleihen oder ausstellen oder darauf hinweisen, weil das macht die Bücher natürlich auch wieder interessant. Jetzt sind sie auf dem Index, also muss es ja sehr spannend sein. Das ist ja auch immer etwas, was dann passiert. Wenn etwas zensiert wird, ist es ja gerade spannend. Aber was ich auch eben schwierig finde, ist dadurch auch Menschen eine Stimme zu nehmen. Also durch ein Verbot und genau marginalisierten Gruppen wird dadurch ja eine Stimme genommen, weil das sind halt leider oft Menschen wie jetzt eben queere Menschen oder Menschen, die einen Hintergrund haben, wo die Menschen ein Rassismus-Thema sehen, die bekommen dann keine Stimme mehr. Frauen wusste ich jetzt nicht, dass wir auch zu dir.
Also ich müsste nochmal nachschauen, aber ich meine auch Frauen steht.
Das finde ich sehr interessant, weil wir machen ja immerhin 50% der Weltbevölkerung aus, warum wir als Wort zumindest nicht mehr auftauchen sollten. Aber gut, ja, wenn man sich anschaut, wer überwiegend eben konservativ wählt, da gibt's schon so einen kleinen Gap inzwischen. Also das hat man ja auch festgestellt weltweit, dass es da eine Schere gibt, dass junge Männer überwiegend eher rechtskonservativ wählen und junge Frauen immer eher linksliberal. Also da gibt's inzwischen so eine Schere, die sich aufmacht und vielleicht hat Trump das erkannt und möchte, dass die Frauen da auch gebannt werden mit ihren liberalen Stimmen.
Es gibt den algerischen Journalisten und Schriftsteller Kamel Daoud und der hat mal gesagt, Literatur ist ein Werkzeug für die Freiheit. Und ich finde, in dem Satz steckt eigentlich alles drin. Und dieses Werkzeug dürfen wir uns als freiheitliche Gesellschaft, finde ich, nicht nehmen lassen. Dagegen müssen wir protestieren.
Ja, das finde ich auch wichtig, weil wir haben ja jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder das Thema, das aufkommt mit bestimmten Wörtern. Also auch in unserer Gesellschaft gibt es ja bestimmte Wörter, die auch richtigerweise natürlich nicht mehr verwendet werden sollten, wie das N-Wort im Alltag. Jetzt ist aber die Frage, wie geht man damit um, wenn dieses Wort in Büchern auftaucht, die vor 100, 200 oder mehr Jahren geschrieben wurden. Ich persönlich bin der Meinung, dass man das Wort aus den alten Büchern nicht entfernen sollte, weil das ja immer einen historischen Kontext hat. Also man kann ja jetzt nicht im Nachhinein alles weich zeichnen, sondern im Gegenteil, man merkt ja dadurch, dass diese Wörter früher verwendet wurden, dass es einen Rassismus gab in der Zeit. Und es ist auch wichtig, dass das noch klar ist, dass die Zeiten einfach mal ganz anders waren, dass Frauen auch früher anders behandelt wurden, dass Menschen rassistisch waren. Wenn man das jetzt alles weichspült sozusagen oder die Wörter entfernt, radiert man quasi den ganzen Rassismus einer Epoche aus. Also ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich bin bei dir. Ich bin heute Morgen, bevor ich ins Groundlift aufgebrochen bin, an meinem Bücherregal gestanden und habe zwei Beispiele. Darf ich jetzt sagen? Ich hab dir zwei Beispiele
sehr gerne
mitgebracht.
Ich sehe hier schon so einen Bücherstapel vor mir.
Moby Dick.
Okay.
Ich weiß nicht, ob über dieses Buch diskutiert wird, aber es gibt hier ein Beispiel, bei dem ich finde, zeigt sich ganz schön, was passieren würde, wenn man es im Nachhinein in irgendeiner Form bearbeiten würde. In Moby Dick, nur ganz kurz, geht es ja um diese Jagd nach dem weißen Wal und es gibt auf dem Schiff einen Schiffsjungen, den Pip. Pip ist ein furchtbarer Angsthase und aus dem Grund nimmt er nie am Walfang wirklich teil, sondern er bleibt immer bei seiner Aufgabe auf dem Mutterschiff, geht nicht mit den Walfängern raus auf den kleinen Booten, um die Wale zu jagen. So, es kommt, wie es kommen muss. Einer der Walfänger verletzt sich, Pip muss einspringen, muss also zum ersten Mal an einer Waljagd teilnehmen. Und er fürchtet sich so unglaublich und hat solche Angst, dass er dabei über Bord geht, sich im Seil der Harpune verfängt und so weiter. Die Walfänger, seine Kollegen sozusagen, haben die Möglichkeit, ihn zu retten. Dann müssten sie die Leine kappen, müssten den Wal ziehen lassen oder ihn zu opfern, um die Beute nach Haus bzw. ans Schiff zu bringen. Sie entscheiden sich für Ersteres. Sie kappen die Leine, lassen den Wal davon und retten Pip. Danach gibt's ein großes Donnerwetter nach dem Motto, das machst du bitte nicht noch einmal, weil so die Begründung, wir müssten 10 von dir, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, 10 von dir verkaufen auf dem Markt, damit, und dann hätten wir immer noch nicht das Geld, das uns ein Wal bringt. Diese Formulierung macht nur Sinn oder versteht man nur, wenn man weiß, dass Pip dunkelhäutig ist. Und dass der als Sklave verkauft wurde oder seine Familie möglicherweise als Sklave verkauft wurden. So, da geht's nicht um Rassismus, da geht's um zu zeigen, wie die Natur kapitalisiert wird. Also der Wal brachte mehr Geld, als ein Sklave auf dem Markt einbringen würde. Und wenn wir nicht wüssten als Leser heute, 2025, dass Pip dunkelhäutig war und dass ihm das Schicksal der Sklaverei gedroht hat, dann wird diese Stelle überhaupt nicht begreifbar. Ja. Überhaupt nicht.
Dann würde ja auch gar nicht mehr die Tragik eigentlich einer solchen Aussage greifbar werden, ne?
Und das sind ja durchaus recherchierte und gut belegte Szenen aus der tatsächlichen Walfängerei, ja? Also die Frage hatten die ja wirklich, lassen wir den Wal ziehen und verlieren dann vielleicht unser Jahreseinkommen. Zweites Beispiel, Jaroslav Rudisch, Nationalstraße, tschechischer Autor. Buch ist vor 10 Jahren, glaube ich, erschienen. Es ist der große innere Monolog eines Prager Ex-Polizisten, der nach dem Fall des Eisernen Vorhangs quasi in die Neonazi-Szene abgerutscht ist. Und innerer Monolog, ja, wir wollen jetzt nicht zu literaturwissenschaftlich werden, aber innerer Monolog ist natürlich, was der Mensch denkt und spricht. Und natürlich verwendet er das N-Wort.
Es wird Weil das in seinem Kopf war zu dem Zeitpunkt.
Es wäre absurd. Also keiner, der noch alle Latten am Zaun hat, würde Rudisch vorwerfen, er sei Rassist. Nein, er porträtiert einen Neonazi. Und wenn man in dessen Gedanken- und Gefühlswelt eintaucht, dann taucht dieses Wort dort auf. Das kann ich nicht im Nachhinein rausretuschieren. Dann funktioniert der ganze Text nicht. Und da denke ich, da muss man einfach vorsichtig sein, weil es letztlich immer auf den jeweiligen Kontext ankommt. Das ist unsere Verantwortung als Leserinnen und Leser, das quasi richtig zu lesen, richtig einzuordnen und gegebenenfalls auch zu erläutern.
Ich glaube, das ist auch etwas, was wir in den Schulen lernen sollten. Also wir sollten ja auch lernen, bestimmte Bücher oder bestimmte Begrifflichkeiten in einem Kontext zu sehen. Und wenn wir uns das nehmen, werden wir später sehr viel mehr Probleme haben, überhaupt mit solchen Diskussionen klarzukommen, die in der Gesellschaft ja da sind und die sich ja auch immer weiterentwickeln. Gott sei Dank. Also unsere Zeit ist zum Glück anders, als es noch zu Zeiten von Moby Dick war. Unsere Zeit ist anders, als es noch zu Goethes Zeiten war. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Und trotzdem ist das ja auch ein Prozess. Und wenn wir nicht lernen, eben genau damit umzugehen, und das finde ich ist etwas, was in den Schulen gelernt werden sollte, dann können wir ja auch gar nicht aus der Vergangenheit lernen letzten Endes. Und dann werden Dinge wieder passieren.
Genau. Wir werden nie begreifen, warum etwas geschehen ist. Und nur wenn wir das tun, können wir dafür Vorkehrungen treffen, dass irgendwas nicht mehr passiert.
Oder dass sich etwas verbessert.
Oder dass sich was verändert, genau.
Ja, ich finde das sehr spannend, weil ich lese sehr gerne verschiedene Feuilletons von verschiedenen Zeitungen. Kannst du da sowas feststellen, dass Theater so eine Tendenz hat, inzwischen auch mehr zu erziehen beziehungsweise politischer zu sein und nicht mehr eher zu unterhalten oder so? Oder wie siehst du die Entwicklung gerade?
Also ich glaube, es hat immer beides gegeben, gerade auf dem Theater. Es gab immer das Entertainment, die Unterhaltung, gegen die auch wirklich gar nichts zu sagen ist. Also ich lasse mich auch gern gut unterhalten. Und dann gab es immer Bühnen, die einen politischen Anspruch auch hatten. Ich glaube tatsächlich, dass in den vergangenen 15, 20 Jahren das Theater ein Stück weit politischer geworden ist. Erzieherischer kann ich nicht erkennen.
Okay.
Die Frage ist doch auch immer, das ist ja auch letztlich die Verantwortung des Zuschauers, will ich mich erziehen lassen oder nicht? Also selbst wenn auf der Bühne was ist, was vielleicht erzieherisch intendiert ist, ist doch immer noch die Frage, lasse ich es an mich ran oder nicht? Da bin ich doch selbstverantwortlich, will ich mal
sagen. Ja, das finde ich auch gut, dass diese Verantwortung bei denjenigen noch bleibt, die
genau.
im Publikum sitzen.
Genau,
ne?
also so. Und wenn mir irgendwas nicht gefällt, weil es zu sehr mit dem moralischen Zeigefinger oder was es da in Formulierungen gibt, dann gehe ich halt nicht mehr hin. Umgekehrt finde ich es aber ganz, ganz wichtig, dass ich habe keine Zahlen dafür, das muss ich sagen. Es ist rein mein Gefühl, dass die Kunst und dass viele Programme politischer und gegenwärtiger geworden sind. Finde ich aber auch wichtig.
Manchmal habe ich so das Gefühl, aber das kann auch nur ein persönlicher Eindruck sein, dass es nur in mancherlei Hinsicht, also ein bisschen so eine Elite gibt einfach, die Zeit haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ne? Themen wie eben Feminismus, wie Gender Equality, Identität, das sind Themen, die ich persönlich auch sehr wichtig finde, aber man muss die Zeit haben, sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen. Ich habe für mein Buch wirklich lange recherchiert, beziehungsweise musste mir viele Begriffe erst aneignen, weil ich sie gar nicht so kannte und festgestellt habe, dass viele jüngere Menschen da schon ganz anders drüber sprechen und ich diesen Sprech einfach überhaupt nicht kenne. Ich musste den erstmal verstehen lernen und habe mir dann gedacht, okay, es nimmt Zeit in Anspruch, wenn ich wirklich da in die Diskurse so einsteigen möchte. Und deswegen kann ich zum Beispiel persönlich verstehen, wenn es Menschen gibt, die sagen, nee, da habe ich gar nicht die Zeit für oder das ist nicht mein Thema, mich interessieren eher andere Sachen irgendwie.
Kann ich auch nachvollziehen und dass die nachfolgende Generation da schon sehr viel routinierter ist, auch mit dem Gendern und so weiter, das beobachte ich auch. Finde ich auch gut, weil es muss sich ja was entwickeln, ja. Aber letztlich soll doch jeder es so machen, wie er es für richtig hält.
Das finde ich halt auch, ne? Und das Lustige ist ja, dass es jetzt gerade eher Verbote in die andere Richtung gibt. Also viele haben sich ja immer beschwert, oh, und soll das Gendern aufgezwungen werden? Ja. Wir müssen jetzt alle gendern, aber wenn, dann ist die Tendenz eher so, dass es nicht. Also gerade in Bayern natürlich, dass es da eher die andere Richtung gibt. Und das finde ich dann immer so interessant zu beobachten. Ich bin der Meinung, alle so wie sie mögen, alle sollen so sprechen, wie sie mögen. Ich habe es noch nicht erlebt, dass mir jemand das verbieten wollte. Ich habe aber auch noch nicht erlebt, dass mir das jemand aufdrängen wollte. Ja. Mein Freundes- und Bekanntenkreis ist sehr liberal. Wir lassen uns alle reden, wie wir wollen. Ich finde nur immer diese Diskussion, an denen sich das dann so aufhängt, die finde ich so ermüdend irgendwie.
Ja, weil erstens das und auch dieses Verallgemeinern funktioniert nicht. Ja, wenn du jetzt heute zu mir sagst, du bitte sprich mich als Mann an. Natürlich, es ist eine Frage des Respekts. natürlich. Ja. Also das, aber da brauchen wir doch keine Diskussion drüber. Ja. Das ist doch völlig klar. Das ist ja genauso, wenn einer sagt, ich möchte lieber gesiezt werden. Natürlich respektiere ich das. Was mich manchmal, wenn ich diese Debatten online vor allem verfolge, da denke ich dann manchmal, mei, es ist halt schon relativ einfach, damit wären wir wieder bei der Anonymität des Internets, es ist halt schon relativ einfach, da seine Meinung kundzutun oder da irgendwie stark zu sein oder Flagge zu zeigen, indem ich ein Like hinterlasse, ja. Aber was zählt, um jetzt mal eine blöde Fußballerfloskel zu bemühen, was zählt, ist auf dem Platz. Das heißt, Was zählt ist, stehe ich auf in der U-Bahn, wenn einer rassistisch beleidigt wird? Stehe ich auf, wenn irgendwie eine Frau bedrängt wird im Club und gehe dazwischen? Das ist das Interessante. Was online passiert, da kann jeder stark sein und ein Held und auf der richtigen Seite stehen. Und das finde ich ermüdend. Und
ja, stimmt. Und auch dann Menschen gleich einzuteilen. Ne? Ich weiß nicht, wie oft dir das so ergeht, aber ich erfahre das immer häufiger, dass Menschen entweder in, zum Beispiel, jetzt nur ein Beispiel, linksgrün versifft oder in Nazi eingeteilt werden. Das sind so die beiden Extreme, wo ich mir manchmal denke, hey, also es gibt auch Menschen, wirklich gerade in der älteren Generation, die kommen einfach auch gar nicht hinterher mit bestimmten Sachen. Die sind aber von Natur aus wahnsinnig humanistisch. Die sind von Natur aus menschenfreundlich. Die würden immer jemanden zu Hause aufnehmen, sind gastfreundlich und so weiter. Aber für die ist es schwierig jetzt zu gendern. Das kriegen die nicht mehr drauf oder so. Und das müssen sie auch gar nicht mehr, finde ich, weil ich finde nämlich auch, es kommt auf
ich
das
auch.
Verhalten. Also ich finde persönlich, es kommt auf das Verhalten an, das man gegenüber anderen Menschen hat. Da äußert sich das für mich.
Diese Tendenz, die du zu Recht sagst, dieses Schubladendenken, Etiketten draufkleben, es ist so langweilig. Ich meine, das Leben ist bunt und zunächst mal, wenn ich einem neuen Menschen begegne, dann bin ich neugierig und will den kennenlernen, so. Ja, und ich pack den nicht gleich in eine Schublade. Wie langweilig ist das denn? Es wäre doch schlimm, wenn alles sortiert wäre im Leben. Nein, es gibt doch diesen Ausspruch, leben und leben lassen.
Ja, schönes Lesen und Lesen lassen. Auch ein sehr schöner Buchtitel von dir, den finde ich wirklich gut. Und das finde ich halt auch so eine Lebensqualität eigentlich, weil man macht sich ja das selber auch schöner, das Leben dadurch. Man erfährt viel mehr. Es ist bunter, man hat viel mehr Input irgendwie, als wenn man sich in seinen kleinen Blasen bewegt irgendwie. Und die Tendenz habe ich natürlich auch, klar. Also die Tendenz haben, glaube ich, alle Menschen, dass man sich lieber mit Menschen umgibt, die eine ähnliche politische Meinung haben oder die eine ähnliche gesellschaftliche Meinung haben. Aber ich finde es dann auch immer spannend, in den Austausch zu gehen. Und ich finde, dafür ist ja Kunst und Kultur auch eigentlich da. Also es sind ja Diskussionsräume. Wenn ich in das, also das hat der Thorsten jetzt auf der Kinotour sehr schön gesagt, Thorsten Schaumann, der Leiter der Hofer Filmtage, dass Kino ja auch ein Ort der Diskussion ist. Und deswegen machen wir ja auch die Publikumsdiskussionen, um danach eben zu erfahren, okay, was löst das in den Menschen aus? So ist es ja auch im Theater. Die Menschen stehen danach zusammen, reden noch darüber oder so, ne? Also das sind noch Orte, wo sich Menschen real begegnen und nicht nur im Internet und wirklich in einen Austausch kommen. Das finde ich das Schöne daran.
So ist es ja auch letztlich in jeder Kunstform, ne? Wenn du eine Ausstellung nimmst, wenn du eine Performance nimmst, wenn du Literatur nimmst. Das sind doch letztlich sehr, sehr wertvolle Räume, in denen Begegnung unterschiedlichster Meinungen möglich ist. Und deswegen müssen wir diese Räume schützen und dürfen die nicht durch irgendwelche Einflussnahmen, sei es von staatlicher Seite, sei es von religiöser Seite, sei es, weil irgendwelche Männer nicht damit klarkommen, dass Frauen Akte malen, kaputt machen lassen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das tun, verliert die Gesellschaft auf Dauer.
Ja, ich glaube auch, dass wir dann eben tatsächlich unseren demokratischen Charakter verlieren, weil man muss jetzt wirklich feststellen, dass diese, was als Cancel Culture bezeichnet wird, von beiden Seiten auskommt. Das kommt von links und es kommt von rechts. Also diejenigen, die sich darüber aufregen, dass eine Transfrau Kindern etwas vorliest. Dann gibt es aber wiederum die anderen, die jemanden nicht irgendwo auftreten lassen möchten, wie es verschiedenen Komikern passiert ist. Also diese Tendenz gibt es so von allen Seiten und das finde ich total schwierig, weil wenn wir das nicht mehr ermöglichen, dass wir uns meinetwegen direkt im Anschluss an eine solche Veranstaltung in die Köpfe kriegen, aber real und mit Anstand, dann haben wir keine Demokratie mehr, sondern dann sind wir in einer Diktatur. Wenn nur noch eine Meinung vorgegeben ist und nur noch diese eine Meinung zählt, egal jetzt von welcher Seite aus wir die haben wollen, dann kann ich den Menschen, die sowas möchten, auch nur empfehlen, dann bitte sucht euch ein Land aus, das zu eurer Meinung passt und geht dorthin, dann habt ihr das. Aber wir sind in einer Demokratie und da muss es diesen Austausch geben.
Genau, und wenn da irgendetwas passiert, das mir nicht gefällt, dann gehe ich da nicht hin. So.
Ja, genau. Wir haben ja die Wahl und die Entscheidungsfreiheit. Genau. Und jetzt ganz zum Schluss würde ich dir natürlich da gerne auch eine persönliche Frage stellen, weil du ja nun mal Journalist bist und wir ja immer häufiger halt auch hören, dass gerade Journalisten und Journalistinnen angegriffen werden beziehungsweise als Lügenpresse bezeichnet werden oder auch Schwierigkeit haben. Gut, du bist jetzt im Bereich Kultur, da ist es vielleicht noch ein bisschen humaner, aber ist dir das auch schon passiert, dass du aufgrund deines Berufs da eben Schwierigkeiten bekommen hast?
Schwierigkeiten nicht, aber man bekommt die ein oder andere E-Mail oder man bekommt den ein oder anderen Anruf, das schon. Aber das würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ja. Da gibt es, glaube ich, Kolleginnen und Kollegen, die ja sehr, sehr viel schlimmer und heftiger betroffen sind. Und Das ist übrigens auch eine Gefahr für unsere Gesellschaft, weil wenn der Journalismus nicht mehr funktioniert, dann fehlt eine unabhängige Informationsquelle. Und wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der nur noch über Social Media Informationen geteilt werden? Ich nicht. Ja. Mhm. Also ich liebe die Pluralität der Meinungen. Ich liebe die Pluralität der Medienangebote. Das ist wichtig für mich. Und ich glaube, wenn es für mich wichtig ist, ist es vielleicht für den einen oder anderen auch wichtig. Weil ich glaube einfach, nur so kann ich meine Meinung zusammensetzen, indem ich eben ganz viel zu bestimmten Themen lese, mir anschaue, mir anhöre und dann meine Meinung bilde auf Grundlage dieser Fakten.
Ja, ich habe das auch, das Gefühl, und da ich wirklich sehr, sehr gerne lese, Zeitungen lese, Artikel lese, stelle ich auch fest, dass eben ganz viele Zeitungen auch darum bemüht sind, nicht nur neutral zu sein, sondern auch verschiedene Meinungen abzubilden. Und deswegen kann ich gar nicht so nachvollziehen, warum da immer gesagt wird, ihr versucht uns zu manipulieren. Ich empfinde das anders und ich lese immer noch sehr gerne.
Was du ja gerade gesagt hast, ist eigentlich ganz spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man bekommt ja dann auch ein Gespür für, gerade im Kulturjournalismus, für das Urteil von Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es eben Kolleginnen und Kollegen, da weiß ich genau, wenn die was gut finden, dann finde ich es auch gut. Und wenn die aber was schlecht finden, dann heißt es nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Ja, dann könnte sein, dass es mir trotzdem gefällt. Und das ist ja auch eine Information.
Und das ist
dann
ja
geht
auch,
man trotzdem ins Theater.
Genau,
ja,
oder? Das ist ja auch Meinungsfreiheit. Genau. Also das ist ja auch schön, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt. Und deswegen kann ich nur wirklich für diese Kulturvielfalt plädieren und auch alle Menschen bitten, wirklich mit Anstand umzugehen. Wir haben eine Kultur, in der es immer mehr Hass und Hetze gibt, leider. Auch das ist ein Teil der heutigen Diskussionskultur, wenn man das Kultur nennen will. Ich bin für den Austausch und ich bin für gute Diskussionen und ja, das wäre mein Plädoyer.
Es gibt ja aber auch, das möchte ich vielleicht doch, dass wir nicht zu schwarz malen. Also wir haben vorhin über eure Kinotour gesprochen und über das Publikumsgespräch und das fand ich schon, da war ich ja nur Beobachter am Rande, das fand ich schon sehr bemerkenswert, wie interessiert das Publikum war und auch, korrigier mich, du kennst die Leute wahrscheinlich besser, die da im Kino sind. Da waren jetzt nicht nur Filmfreaks.
Nein.
Die also quasi, gerade das Independent-Kino sehr schätzen und schon seit 30 Jahren sich unabhängige Filme anschauen. Die haben sich aber darauf eingelassen. Und das fand ich bemerkenswert. Auch gerade die sogenannte ältere Generation ist, mit welcher Neugierde sie diesen Film und auch mit wie viel Bedacht sie dann im Anschluss die Fragen an euch formuliert haben. Das fand ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Beobachtung. Die hat mich ganz gut gelaunt nach Hause gehen lassen, weil ich dachte, so soll es doch eigentlich sein. Ja?
Ja.
Also ich bin mir sicher, in dieser Vorstellung, die ich gesehen habe, da waren 2-3 Leute dabei, die wahrscheinlich zum ersten Mal einen unabhängig produzierten Film gesehen haben und die, glaube ich, sich gut unterhalten gefühlt haben und was gelernt haben fürs Leben.
Ja, das ist natürlich total schön. Das freut mich gerade sehr, das von dir zu hören. Also das ist auch das Empfinden, was ich selber hatte, wo ich das Gefühl hatte, da entsteht auch auf einmal so ein gemeinschaftliches Erleben. Und auch das ist ja ein toller Aspekt der Kultur, dass man auf einmal etwas mit Menschen gemeinsam in einem Raum erlebt und diese Stimmung mitnimmt. Ne? Das, was man zu Hause gar nicht so mitbekommt, wenn man jetzt nur streamt oder so, auch wenn das natürlich auch Teil der Kultur ist, aber Räume wie Theater, Kinos, wie Konzerte und so weiter sind einfach unheimlich schöne Austauschorte.
Und ich möchte die Literaturhäuser dazufügen, weil Lesen ist ja eigentlich ein sehr, sehr, sehr einsames Vergnügen, will ich sagen. Aber wenn man mal das erlebt hat, so eine Lesung, dann idealerweise auch mit Gespräch hinterher, entweder Gespräch auf der Bühne oder Gespräch mit dem Publikum und dieses gemeinsam Sprechen über das Gehörte, über einen Roman, über ein Sachbuch, das ist schon etwas sehr Schönes und etwas, das Mut macht. Und ich glaube, wir müssen uns solche Räume, ja, neulich hat mein Autor gesagt, wir müssen uns solche Räume schön machen. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Gerade in Zeiten, die vielleicht unsicherer sind, dass man sich solche Räume schafft, in denen man gerne ist, in denen nicht alles gleichförmig ist, um Gottes Willen, das nicht, im Gegenteil, haben wir jetzt auch, glaube ich, sehr deutlich gemacht, in dem es unterschiedliche Meinungen gibt, aber in dem man sich gerne aufhält.
Mhm, das ist ein sehr schöner Satz, ja. Also das heißt eigentlich als Fazit, so schlecht steht's um unsere Kunst- und Kulturfreiheit gar nicht. Wir haben diese Möglichkeiten, wir können uns entscheiden, was wir sehen möchten und
ja, vor allem wir haben als Konsumenten, wobei ich das Wort immer ein bisschen schwierig finde, wenn es um Kultur geht, aber wir haben eine unglaubliche Macht Es liegt an uns, ob wir ins Kino gehen oder ob wir streamen. Es liegt an uns, ob wir in ein Literaturhaus gehen, ob wir ins Theater gehen oder nicht. Und ich plädiere sehr dafür, dass wir dieses Angebot nutzen und diese Institutionen allein durch unser Dasein unterstützen. Ich will ein anderes Beispiel, da wird es vielleicht klarer. Ne, man hört ja oft diese Klage, die ja auch berechtigt ist, unsere Innenstädte veröden. Die Fußgängerzonen sind tot, es sieht überall gleich aus. So, parallel dazu bestellen aber die meisten Leute irgendwie online. Wie soll denn dann der kleine Buchladen in der Fußgängerzone überleben, ja, wenn ich meine Bücher mir online nach Hause schicken lasse? Natürlich ist das wahnsinnig bequem, aber ganz ehrlich, es ist nicht vergleichbar mit einem Besuch in der Buchhandlung um die Ecke, wo, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich reingehe und kaufe ein Buch, dann kaufe ich in der Regel auch noch ein anderes Buch, das ich gar nicht wusste, dass ich das doch auch haben möchte. Ja. So, und das ist unsere Macht, das ist unsere Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, letztlich auch mit unserem Portemonnaie. Mich würde es freuen, wenn wir mit der Folge hier jetzt so ein bisschen deine Hörerinnen und Hörer dafür sensibilisiert haben, für die Wichtigkeit des Themas und für die Bedeutung, die Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit für unser aller Leben hat.
Und dass wir eben auch uns auch nicht selbst schon im Kopf zensieren. Also dass da nämlich, wo es anfängt, dass wir nicht selbst, weil wir Angst haben, dafür abgestoßen zu werden oder nicht verstanden zu werden oder was auch immer, das bezieht sich ja durch alle Bereiche des Lebens, aber dass wir da auch mutig sind.
Das wäre mein Appell vor allem an alle Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Das Leben wäre langweilig, wenn sie anfangen würden, mit einer Schere im Kopf zu arbeiten.
Ja. Und deswegen hoffe ich, dass es noch ganz viele Menschen gibt, die diesen Mut haben, die uns bereichern mit ihren Kunstwerken, auf welche Weise auch immer, in allen Bereichen. Und wir haben hier im tollen Groundlift-Studio aufgenommen. Das möchte ich noch am Ende sagen, weil es für mich auch das erste Mal ist. Ja, an dieser Stelle vielen Dank dafür, dass du gekommen bist, Michael, und mit mir dieses Gespräch geführt hast. Wir beide werden uns ja auf jeden Fall auf irgendeiner Kulturveranstaltung wiedersehen. Wir haben jetzt auch ordentlich Werbung dafür gemacht, dass ihr ins Kino, ins Theater oder zur Lesung oder wo auch immer hingeht, weil das Orte des Austausches sind, wo man sich live begegnen kann und diskutieren kann. Auch das ist das Schöne an Meinungsfreiheit und ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Und wenn ihr Antje oder mich im Parkett irgendwo entdeckt, dann sprecht uns bitte an, denn dann diskutieren wir über das, was auf der Bühne passiert ist. Antje, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.